Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun den fünften Vortrag in unserer Bibelwoche über die Johannesbriefe, heute unter dem Thema Liebe die Brüder. Und es fällt auf, dass dieses Thema Liebe in dem Johannesbrief, gerade im ersten Johannesbrief, den allergrößten Raum einnimmt. Deshalb haben wir heute auch eine längere Passage aus zwei Kapiteln zu lesen. Und wenn wir das lesen, werden wir merken, dass zwischen diese zwei großen Blöcke, wo es um Liebe geht, die Problematik eingeschoben wird der falschen Propheten, wo es dann also auch sich um die Wahrheit handelt. Und so sehen wir auch hier, Liebe und Wahrheit lassen sich überhaupt nicht trennen. Es ist ineinander verschlungen. Keine Liebe ohne Wahrheit und keine Wahrheit ohne Liebe. Wir lesen zunächst 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 11 bis 24. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, nämlich Jesus, sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben, das heißt Mangel leiden, und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Nun kommt Kapitel 4 mit diesem Einschub, wo es um die Prüfung der Geister, der falschen Propheten geht. Das werde ich mit Gottes Hilfe morgen Abend betrachten. Und wir lesen jetzt weiter nach diesem Einschub in Kapitel 4 ab Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland oder als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus, es ist eine große Herausforderung, was wir da lesen, in dieser vollkommenen Liebe zu wandeln, die nur du uns schenken kannst. Ja, Herr, lass uns auch heute Abend Anteil an deinem Geist haben, dass wir in dieser Liebe leben können und dass wir dir Freude und Ehre machen. Amen. Liebe die Brüder. Es gibt liebe Brüder, es gibt nicht so liebe Brüder, es gibt sonderbare Brüder und es gibt sogar feindselige Brüder. Es gibt liebe Schwestern, es gibt nicht so liebe Schwestern, es gibt sonderbare Schwestern und es gibt sogar feindselige Schwestern. Wenn wir heute von Brüdern reden, und auch im Wort Gottes ist es so gemeint, sind natürlich auch immer die Schwestern enthalten, denn es sind genauso Menschen mit allen Stärken und Schwächen wie die Brüder auch. Ja, die Liebe zu den Brüdern. Der Einfachheit halber spreche ich jetzt weiterhin von den Brüdern. Ja, das wollte ich gleich vorweg bemerken. Es geht hier natürlich nicht um die Eros-Liebe, nicht um die Philia-Liebe, also die sinnliche Liebe oder die Freundesliebe, sondern es geht um die Agape-Liebe in diesen Kapiteln und überhaupt im ersten Johannesbrief. Und die Agape-Liebe ist etwas, was praktisch fast nur im Neuen Testament vorkommt, dieser Begriff Agape, diese Liebe. Die ganz besondere Liebe, die sich für den anderen hingibt, ist damit gemeint. Liebe als Selbsthingabe. Liebe als Dienen. Liebe als die Bereitschaft, sich unter den anderen zu stellen. Liebe, die barmherzig mit dem anderen umgeht. Liebe, die versöhnungsbereit ist. Liebe, die nicht nachtragend ist. Liebe, die hilfsbereit ist. Liebe, die den anderen mitträgt in seinen Nöten. Und schließlich Liebe, wo man einander in den Himmel bringt, indem man die Liebe Gottes auf Erden verwirklicht. In aller Schwachheit, aber doch auch mit dem Willen, ja, ich will den anderen lieben. Denn das möchte ich auch gleich sagen, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, kann es auch sein. Es ist wunderbar, wenn wir auch Gefühle der Liebe empfinden, zu unserem Ehepartner oder auch zu Geschwistern in der Gemeinde, die wir lieb haben dürfen, oder auch zu anderen Menschen, die wir zum Herrn hinlieben dürfen. Aber Liebe ist mehr als ein Gefühl, es ist ein Willensentschluss. Ich will den Bruder, ich will die Schwester lieben. Ja, noch mehr, ich will meine Nachbarn lieben, meine Nächsten lieben und ich will sogar die Feinde lieben. Ich soll das auch tun. Es steht auch hier einmal, wir sollen lieben. Also es wird auch der Wille des Menschen angesprochen. Und wenn wir so oft von Antipathie, Sympathie reden, man kann nicht jeden Menschen gleich sympathisch finden, so kann Gott uns doch helfen, Antipathien zu überwinden durch seine Liebe. Manchmal ist das Äußere eines Menschen vielleicht nicht so, dass es uns gerade gefällt, oder seine Art, wir haben Probleme mit seiner Art. Und das ist auch ein Schleifstein für uns, gegenseitig natürlich, und so wollen wir auch den Herrn um Geduld und Kraft bitten, den anderen zu lieben. Hier ist jetzt speziell von der Bruderliebe die Rede. Das ist an sich die Liebe, die selbstverständlich sein soll, weil in einem Bruder der Heilige Geist wohnt. Genau wie in mir, wenn ich wiedergeboren bin. Das heißt, wenn der gleiche Heilige Geist in den Herzen wohnt, sollte es an sich oder eigentlich kein Problem sein, den anderen zu lieben. Aber leider ist es doch nicht immer so, weil nämlich der Geist auch gedämpft werden kann durch Sünde, durch Machtstreben, durch Unzufriedenheit, durch Neid, durch Eifersucht, durch Herrschen wollen. Ja, es gibt die verschiedensten Gründe, wo die Liebe erkalten kann, wo der Geist Gottes sich zurückzieht. Man nennt sich vielleicht noch Christ, aber schon längst ist man aus dieser engen Beziehung mit dem Herrn Jesus herausgetreten und die Liebe ist erkaltet. Das ist ein Zeichen, dass der Herr Jesus sogar für die Endzeit voraussagt. Die Liebe wird in vielen erkalten. Wie schrecklich. Und auch wir wollen uns prüfen, wie sieht es denn mit meiner, mit deiner Liebe aus, zum Bruder, zur Schwester, als das erste Bewährungsfeld der Liebe, danach die Liebe zum Nächsten allgemein und danach als Krönung, als Schwerstes auch die Liebe zum Feind. Ich will ergänzen zu 1. Johannes 3 und 4 auch noch einige Verse lesen, die das vielleicht noch weiter verdeutlichen können aus Römer 12. Und ihr seht, es sind so viele Verse, ich kann die nicht im Detail alle auslegen, will aber auf einige Punkte da noch eingehen, aber möchte einige Schwerpunkte setzen. Aber zur Illustration und Verdeutlichung zunächst noch einige Verse aus Römer 12, ab Vers 9. Da steht, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, strebt nach dem Guten. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, also nicht formal oder aufgesetzt oder erzwungen, sondern sie soll von Herzen kommen. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht nachlässig im Fleiß, seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Kümmert euch um die Bedürfnisse der Heiligen, übt Gastfreundschaft. Das ist auch was wir beim 1. Johannes gehört haben. Wenn der Bruder Mangel hat, sollen wir ihm beistehen, ihm praktische Hilfsdienste leisten, ihm auch Güter zur Verfügung stellen, wenn er wirklich Mangel hat. Und übt Gastfreundschaft. Wie schön, wenn sich Geschwister einander einladen in den Gemeinden. Das ist eine gute Praxis in Gemeinden, wo das so läuft. Und nun geht es auch weiter zur Feindesliebe in Römer 12. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also die Verfolger sollen wir segnen, dass auch sie sich bekehren. Und wir sollen auch mit denen, die fröhlich sind, uns mitfreuen, mit den Weinenden weinen, Anteil nehmen an ihrem Ergehen. Seid eines Sinnes miteinander, untereinander. Strebt nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das sind gute Hinweise aus Gottes Wort, dass man nicht aus der Liebe fällt. Denn wer sich selber für klug hält, stellt sich über andere. Wer nach großen Dingen strebt, der hebt ab und sieht nicht mehr den Bruder und die Schwester, sondern sieht nur noch sich selber im Egoismus. Und dann Vers 17, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. Das ist die einzige Möglichkeit, den Teufelskreis des Hasses und der Gewalt zu durchbrechen. Nicht wieder Vergeltung üben, sondern vergebungsbereit sein. Und nun dieser ganz bekannte und wichtige Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Wir sollen den ersten Schritt tun. Von uns aus sollen wir Friedensstifter sein. Ob der andere dann auch die Friedenshand ausstreckt, ist seine Verantwortung. Wir können dafür beten, aber wir können es nicht erzwingen. Aber wir dürfen und sollen den ersten Schritt tun, wenn wir wirkliche wiedergeborene Christen sind. Und dann steht da schließlich noch, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, sagt der Herr. Nur so wird der Teufelskreis der Gewalt durchbrochen, wenn wir Gott wirken lassen und nicht selber zur Waffe greifen und den anderen töten, aus eigennützigen Gründen oder aus Rache. Und dann, wenn nun deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Habe ich auch schon praktiziert, ja, weil ich weiß, Menschen haben was gegen mich, dass man ihnen dann gerade Gutes tut und Liebe erweist. Das kann die Herzen verändern. Wenn ich mit den gleichen Waffen zurückschlage, wird es immer schlimmer. Aber wenn ich sie überrasche, indem ich ein gutes Wort sage, vielleicht ein Geschenk schicke, vielleicht nicht so auf meinen Forderungen bestehe, auch wenn sie berechtigt sind, dann kann auch das Herz des anderen bewegt werden. Vor allem, wenn dann auch noch Gebete zum Himmel aufsteigen für solche Menschen. Und schließlich der letzte Vers in Römer 12, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich habe das noch eingefügt, damit wir auch sehen, die Liebe beschränkt sich eben nicht nur auf den Bruder in der Gemeinde, sondern auch auf den Nächsten und auf die Feinde. Wir wollen die Bibel im Gesamtzusammenhang auch hier im Hinterkopf behalten. Aber hier jetzt im 1. Johannesbrief liegt der Schwerpunkt natürlich auf der Liebe zum Bruder und zur Schwester. Um das auch gleich deutlich zu sagen, es ist keine Allerweltsliebe in der Bibel, sondern es gibt eine Ausnahme. Wen dürfen wir nicht lieben? Den Teufel, Doch, uns selber lieben wir ja sowieso. Wir sollen den anderen lieben wie uns selbst. Wir sollen uns nicht hassen selber. Wir sollen aber den Herr Jesus über alles lieben. Das ist schon richtig. Und uns unter ihn stellen. Aber wir werden nirgends aufgerufen, uns selber zu lieben, weil wir das sowieso schon tun. Den Teufel sollen wir nicht lieben. Die Sünde nicht lieben und auch die Irrlehrer nicht lieben. Und deshalb steht nämlich in 1. Korintherbrief Kapitel 4, ja, der Anfang, wo es ja, 1. Johannesbrief Kapitel 4, wo ja dann steht, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, prüft die Geist, ob sie von Gott sind und so weiter. Also da sollen wir keine Gemeinschaft haben mit falschen Lehren und denen, die sie vertreten. Natürlich dürfen wir auch für sie beten, dass sie umkehren, aber den Irrlehrer lieben, das würde ja uns und die Gemeinde zerstören, wenn wir dann die Hand ausstrecken. Und deshalb heißt auch dann in 2. Johannes 10, wir sollen Irrlehrer nicht in unser Haus aufnehmen und sie noch nicht einmal grüßen. Ein sehr hartes Wort, aber notwendig, um die Gemeinde vor Schaden zu bewahren. Wenn ganz deutliche Irrlehrer sind, sollen wir nicht ins Haus aufnehmen. Wir sollen keine Gemeinschaft mit ihnen üben, sondern uns absondern von falschen Lehren. Also das ist eine ganz klare Grenze der Liebe. Das muss ich ganz klar vorweg sagen, dass es nicht falsch verstanden wird. Wir dürfen für die beten, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, aber uns nicht mit ihnen verbünden und gemeinsame Sache machen. Das wäre eine große Gefahr und eine große Verführung. Das war auch die Diskussion, ob Christen auf den Kirchentag gehen sollen, wo ja so viel Unglaube, Götzendienst, fremde Religionen, extreme politische Ideologien, Feminismus und so weiter herrschen. Und ich würde sagen, da dürfen wir nicht hingehen, sonst werden Menschen verführt und sagen, ja, da gibt es ja auch, da geht ja der und der hin und das ist ja ein echter Christ, dann können wir ja auch hin. Und dann kommen sie plötzlich in die Fänge der ganzen verführerischen Strömungen, die dort eben dominierend sind. Ja, also da muss man sich absondern, aber dazu morgen mehr. Nun also möchte ich Vers für Vers dem entlang gehen. Ich kann es nicht so tiefgründig machen, wie ich gern wollte, aber doch einiges dazu sagen, eben aus Zeitgründen, muss ich kürzer machen. Also 1. Johannes 3, Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen. Und wir können diese Verse auch kürzer betrachten, weil es ist ja dieser Stil bei Johannes. Es wird immer wieder wiederholt, von neuem Aspekt her beleuchtet, ein neuer Schwerpunkt gesetzt, aber es sind Dinge, die auch schon gesagt wurden. Ja? Viele Wiederholungen kommen jetzt über die Liebe, aber immer von einem anderen Aspekt. Es ist kein einziger Vers überflüssig. Und doch haben wir natürlich schon über Liebe etliches gehört, über Vergebung und all diese Fragen. Und hier nochmal in Vers 11 der Aufruf, wir sollen uns untereinander lieben. Dem ist, denke ich, nichts hinzuzufügen. Aber es wird weiter erklärt, wird gleich ein Negativbeispiel gebracht. Nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Seht ihr, Kain und Abel waren leibliche Brüder. Das wird hier als Beispiel gebracht, leibliche Brüder. Aber es ist auch ein Bild für geistliche Brüder, die dann vielleicht doch gar keine Brüder sind, vielleicht nur der eine wiedergeboren, der andere nicht, nennt sich nur Bruder. Bei Kain und Abel war es auch so. Der Abel war wirklich ein Gottesdiener. Er hat es ernst gemeint, er hat sein Wertvollstes geopfert, in dem Fall ein Tier. Und der Kain, er hat von den Früchten des Feldes gebracht. Aber es war vielleicht noch nicht mal der einzige Grund, dass Gott es verworfen hat, sondern es steht hier deutlich, Gott sah sein Herz, dass er böse war, dass der Kain eigensüchtig war, dass er nicht wirklich im Glauben es gebracht hat. So lesen wir in Hebräer 11 bei der Wolke der Zeugen. Und Gott hat das Opfer des Kain verworfen und das Opfer von Abel angenommen. Und was ist passiert? Der Kain wurde eifersüchtig, neidisch, sein Machtgier, seine Anerkennung war nicht vorhanden. Und dann hat er seinen Bruder gehasst und er hat diesen Hass sogar bis zum Ende durchgeführt und den Abel getötet. Der erste Mord in der Weltgeschichte. Geschieht es heute nicht auch millionenfach? Der Hass aus Eifersucht muss da nicht bis zur physischen Tötung führen. Es kann auch schon im Herzen geschehen, dass man den anderen sich wegwünscht. Ja? Habt ihr euch schon mal jemanden weggewünscht aus eurem Leben? Da habt ihr ihn im Geiste schon getötet. Und das ist sehr ernst, diese Sache. Es gibt manchmal unangenehme Menschen. Das erleben wir immer wieder, auch in solchen Häusern. Ja, wir haben auch Beispiele. Und trotzdem, ich habe heute auch innerlich gebetet, Herr, lass mich mit dieser Schwester doch in Liebe umgehen. Und der Herr hat es mir geschenkt. Ja. Wir haben heute gerade ein Beispiel gehabt in unserer Gemeinschaft hier. Wenn jemand abgereist ist, gab es einen kleinen Konflikt. Aber doch konnte man sich noch entschuldigen, man konnte Dinge ausräumen. Wie wunderbar, wenn man da nicht im Streit auseinandergehen muss. Ja, also nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte. Der war vom Teufel inspiriert, ist nämlich der Böse. Das Böse ist ja auch personal zu verstehen. Und der Teufel möchte, dass jeder so ist, wie er ist, nämlich ein Menschenmörder von Anfang an, der Teufel. Und wer ihm nachfolgt, ist vom Bösen. Und die Werke waren auch böse. Es war ein halbherziges Opfer und der Herr hat es gemerkt. Gott kann man nichts vormachen. Kann man noch so schön verziert dann Opfer bringen, aber wenn das Herz nicht dabei ist, wenn das Herz im Gottesdienst nicht dabei ist, ist es alles nichts Nütze. Nun Vers 13, wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. An sich ist es unbegreiflich, dass die Welt die wahren Christen hasst. Wir tun ja niemand was Böses. Wir sind ja die Gemeinde der Liebe, aber auch der Wahrheit. Und das ist dann schon das Problem. Wir sagen den Leuten die Wahrheit über ihre Sünde, über ihre Verlorenheit. Und das wollen die meisten nicht hören. Lieber gehen sie verloren, frönen ihrem oberflächlichen Genuss, sind verblendet und sie wollen die Wahrheit nicht annehmen. Und dann lehnen sie die ab, die ihnen die Wahrheit sagen. Wie tragisch. Auch hier können wir beten, dass Menschen die Wahrheit erkennen. Und es geht nur, wenn wir ihnen in Liebe die Wahrheit überbringen. In Liebe die Wahrheit überbringen. Aber wir müssen uns nicht wundern, wir sind eine Kontrastgesellschaft zur gottlosen Welt. Und deshalb wird die Welt uns hassen, so wie sie den Heiland selber gehasst und gekreuzigt hat. Gerade auch die fromme Welt, die nicht wirklich Gott nachgefolgt ist, sondern ihre eigene Religion gebastelt hat, bis heute. Die meiste Verfolgung erlebe auch ich, nicht von der Welt, sondern aus den Kreisen der Kirchen, der frommen Gemeinden. Wenn man ein deutliches Wort sagt, das will auch heute nicht gehört werden. Es ist unbegreiflich, aber man sieht auch, wie viel oberflächliches Christentum sich eingeschlichen hat. Wenn man der Sache auf den Grund fühlt, da will man nichts davon hören. Die sondert man aus und die verleumdet man dann auch. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst, auch die fromme Welt. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Das soll heißen, vom Tod in das Leben gekommen, das ist die geistliche Wiedergeburt. Wie es in Johannesevangelium Kapitel 3 beschrieben ist, geboren aus Wasser und Geist, anders werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und deshalb sind wir anders geworden. Und deshalb haben wir auch die Kraft zu lieben mit dieser göttlichen Liebe. Und deshalb ist auch diese göttliche Liebe der Ausweis der Wiedergeburt, der Beweis der wirklich geschehenen Wiedergeburt. Wo diese göttlich geprägte Liebe fehlt, da ist auch die Wiedergeburt fragwürdig. Das steht hier ganz klar. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Der ist gar nicht neugeboren, ist noch tot, wer nicht liebt. Es ist damit auch immer die Liebe zur Wahrheit gemeint. Ja? Nicht eine sentimentale Allerweltsliebe, wie es heute gern der Humanismus verkündigt. Nein, es ist die göttliche Liebe, die die Zwillingsschwester der Wahrheit ist, um das mal so zu illustrieren. Und mit ihr untrennbar verbunden wie siamesische Zwillinge. Ja? So zusammengewachsen, Wahrheit und Liebe. Wer seinen Bruder hasst, so lesen wir nun in Vers 15, der ist ein Menschenmörder. Luther übersetzt Totschläger, wörtlich heißt es ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder das ewige Leben bleiben in sich hat. Der handelt wie Kain, er schlägt seinen Bruder und er hat kein wirkliches Leben. Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, und damit ist nun der Herr Jesus gemeint, sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Das ist nicht nur so zu verstehen, dass wir jetzt den Märtyrertod sterben müssten. Das kann auch sein in gewissen Fällen. Sondern es ist so zu verstehen, wie ich schon erwähnt habe, im Sinne der Hingabe für die Brüder, für die Schwestern, dass wir ihnen ganz praktisch helfen, dass wir unser Leben für sie einsetzen, unsere Zeit auch opfern, für Gespräche, für Hilfeleistungen. Vielleicht muss jemand umziehen, vielleicht hat jemand ein Problem und braucht Trost, dass wir da wirklich auch bereit sind zu helfen. Manchmal wird es ausgenutzt und man merkt erst nachher, dass man vielleicht einem Unwürdigen geholfen hat. Und dann ist es traurig, aber doch können wir uns da nichts vorwerfen. Wir haben zumindest versucht, Gutes zu tun. Und wenn wir dann enttäuscht werden von Menschen, das geschieht ja leider auch manchmal, dann liegt die Verantwortung bei diesen. Ja. Man hat ihnen nur Liebe erwiesen und sie haben es nicht gewürdigt. So war es auch dem Herr Jesus gegangen. Er hat sein Leben sogar für uns in den Tod gegeben. Und viele, die meisten wollen es heute nicht annehmen, lassen ihn links liegen und ignorieren ihn. Und es wird aber für sie ein böses Erwachen geben, wenn sie dann in die ewige Verdammnis fahren. Und nun wird in Vers 17, das ist die Sache ganz konkret, als Beispiel, so wie auch im Jakobusbrief Kapitel 2, das auch illustriert wird, wie man die Liebe praktisch üben kann. Hier als ein Beispiel, wenn jemand dieser Welt Güter hat, wenn also jemand begütert ist, einen gewissen Besitzstand aufzuweisen hat, und er sieht seinen Bruder Mangel leiden und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wir können nicht behaupten, wir lieben den Bruder und lassen ihn verhungern. Ja. Das ist der berechtigte Aspekt bei der Aktion Brot für die Welt, wobei allerdings Brot für die Welt eben nicht nur für die Brüder, sondern für die Welt da ist. Hat auch seine Berechtigung. Im evangelikalen Bereich wurde aber, damit die eigentlichen gläubigen Brüder und Schwestern nicht vernachlässigt werden, die Aktion Hilfe für Brüder gegründet. Also dass man nicht nur der Welt hilft, die ja ein riesiges Feld ist, sondern auch den Brüdern, die oft auch Mangel leiden, die in Verfolgung stehen. Und wir sollen ja zuallererst den Glaubensgenossen dienen, dann aber auch denen, die draußen sind. Und deshalb, gerade wenn es ein Bruder, eine Schwester ist, die zu uns kommt und Not hat und es wirklich auch ehrlich so bekennt, dann sollen wir unser Herz nicht verschließen. Wir sollen aber auch die Geister prüfen, ob sie von Gott sind, damit wir nicht auf einen Betrug hereinfallen. Ich kriege auch immer wieder Bettelbriefe aus Afrika, aus Indien. Und ich rieche schon, wenn ich lese da von diesen großen Beträgen, die wollen, dass es Betrug ist. Ja. Schicken Sie mir 5.000 Euro und so Briefe kriegt ihr auch massenhaft vielleicht. Also ist schon manchmal so, aber es ist nicht immer so leicht zu durchschauen. Manchmal ist es auch ganz seriös getarnt und es ist traurig, weil man oft gar nicht mehr weiß, wo ist jetzt doch noch ernsthaft Hilfe nötig und wo ist es Betrug. Am besten ist immer, man hilft da, wo man jemanden wirklich gut kennt, wo man Missionar persönlich kennt, wo man Diener und Dienerinnen im Reich Gottes persönlich kennt und die dann unterstützt, ist mein Rat. Ja, aber nicht, wenn da irgendwo aus dem fernen Land ein Brief kommt und man weiß überhaupt nicht, ob die Sache seriös ist. Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Da ist an sich nichts hinzuzufügen. Wenn wir nur auf den Lippen helfen und die Hände in den Taschen lassen und sagen, ja, ich helfe euch, aber dann stehe ich hier so da, ja, Hände in den Taschen. Und dann ist das also sehr, fast schon schizophren und unglaubwürdig. Vers 19, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Der Apostel Johannes schreibt vom Herzen, der Apostel Paulus in Römer 2 vom Gewissen. Unser Gewissen ermahnt uns oftmals, da solltest du Liebe üben, da solltest du helfen, da solltest du praktische Unterstützung bringen. Und wenn wir dann unser Herz verschließen, dann pocht unser Gewissen. Ja, da hätte ich doch jetzt helfen sollen. Es war uns auch klar vor 2 Wochen, dass wir den todkranken Onkel meiner Frau besuchen sollten, der ja schwer Krebs hatte. Und es war gut so, die Todesnachricht kam ja gestern und wir würden uns ewig Vorwürfe machen, wenn wir nicht mehr hingefahren wären. Ja, einmal habe ich es verpasst, eine Verwandte zu besuchen, die ist verstorben, bevor ich mich aufgerafft habe, ins Krankenhaus zu fahren. Das möchte ich also so nicht mehr tun. Tut mir heute noch leid. Und wenn unser Gewissen uns schon mahnt, da solltest du nicht länger warten, da solltest du jetzt helfen. Und es ist wirklich eine ernsthafte Sache, dann sollten wir auch nicht zögern. Gott zeigt uns das. Er ist größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Und er kann uns auch im Gebet zeigen und erinnern an gewisse Dinge und Menschen, dass wir die vielleicht anrufen sollten, besuchen sollten, einladen sollten und anpacken sollten, ihnen zu helfen. Vers 21, ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Ja, Gott kann unser Herz zur Ruhe bringen, wenn wir erkennen, dass er uns zeigt, was wir tun sollten und wir es dann auch ausführen. Und dann wird auch unser Gebet erhört sein, wenn wir ernsthaft dem Herrn nachfolgen. Vers 22, und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Ich habe schon mal gesagt, Gott sieht es vor, auf die Gebete solcher Menschen nicht zu antworten, die ganz offensiv gegen seinen Willen leben, die ganz offensiv seine Gebote übertreten, die wie ein Schwein sich in der Sünde wälzen, aber nicht wie das Schaf, was ich gestern erklärt habe, für das es ein Betriebsunfall ist, wenn es sich schmutzig macht. Das ist der Unterschied zwischen Schwein und Schaf. Ja, das eine fühlt sich wohl im Dreck, das andere, und das, so sollte ein Christ sein, für den es ist eine große Panne, wenn es sich beschmutzt hat. Kann auch noch sündigen, aber will es im Grunde gar nicht mehr. Und es ist ihm peinlich und tut ihm leid. Ja, und Gott erhört das Gebet eben bei solchen Menschen, die es auch wirklich ernst meinen. Ein ernstliches Gebet wird der Herr nicht verachten. Und wenn das Gebet im Einklang mit Gottes Wille ist, dann wird er das auch ganz bestimmt erhören. Wir sollten niemals gegen Gottes Willen beten. Und Gottes Willen erkennen wir, wenn wir seine Gebote und wenn wir seine Bergpredigt lesen und befolgen. Und ein Gebot wird hier genannt. Es ist interessant, dass das ein Gebot genannt wird in Vers 25. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Also Gott gebietet uns hier den Glauben und die Liebe. Glaube ist ein Geschenk, aber es ist auch eine Vertrauenshaltung, die auch wiederum mit dem Willen des Menschen in Verbindung steht. Ja, ich will glauben, ich will mich nicht jetzt verunsichern lassen durch diese Atheistenkampagne und durch diese Gottlosigkeiten an den Schulen und den Massenmedien, die auf mich einströmen. Ich halte fest am Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und genauso will ich meinen Nächsten lieben. Gott wirkt nämlich beides, das Wollen und das Vollbringen, auch den Willen wirkt Gott. Und auch da dürfen wir ihn bitten, dass er unseren Willen bereit macht, zu glauben und zu lieben und festzuhalten an beidem. Und daraus kommt auch das Hoffen. Und das klingt an in Vers 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, er hat Hoffnung, einmal in Ewigkeit bei Gott zu sein. Glaube, Liebe, Hoffnung. In Vers 23 und 24. So wie auch in 1. Korinther 13. Merken wir die Parallele hier, wie der Geist Gottes sowohl den Apostel Johannes als auch den Apostel Paulus unabhängig voneinander inspiriert hat, im Grunde das Gleiche zu sagen mit unterschiedlichen Worten. Jeder Autor der Bibel hat seinen eigenen Stil behalten. Johannes schreibt anders als Paulus, aber sie drücken mit ihrem Sprachstil die gleichen Wahrheiten aus. Das merken wir gerade auch an dieser Stelle. Das ist praktisch parallel zu 1. Korinther 13, was wir hier in 1. Johannes 3 und 4 lesen. Das hohe Lied der Liebe findet sich ja im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Denn die Gebote sind Ausweis der Nachfolge wiederum. Wir merken, das geht immer im Kreis. Ja, Glaube, Liebe, Gehorsam, Hoffnung. Das ist eine untrennbare Einheit in den Johannesbriefen. Und eins geht immer wieder aus dem anderen hervor. Das ist alle eine runde Sache, ja. Gerade was Johannes uns hier von Gott inspiriert nahe bringt. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und dieser Geist wird dann in Kapitel 4 den falschen Geistern gegenübergestellt. Der gute Heilige Geist gegen die vielen falschen Propheten, die inspiriert sind vom dämonischen Geist. Das überspringen wir jetzt aber und fahren fort in Vers 7. Und hier wiederholt sich jetzt ja manches. Deshalb kann ich jetzt auch ein bisschen schneller auslegen. Ich weiß, es ist heute ein bisschen viel. Und wir sehen aber, wie wichtig gerade im Apostel Johannes dieses Thema Liebe ist. Sonst hätte er nicht so viel darüber geschrieben. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben. Denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Hier nochmal der Aufruf zur Liebe und die Begründung, dass diese Liebe von Gott kommt Und die Wiedergeburt sich daran prüfen lässt, ob jemand lieb hat. Wenn jemand seine Brüder verachtet, runterputzt, abfällig über sie redet, vielleicht gibt es noch nicht mal einen Grund dazu, obwohl natürlich keiner sündlos und fehlerlos ist, dann ist die Frage, ist dieser Mensch wirklich wiedergeboren, wenn er überhaupt kein gutes Haar an den Brüdern lässt? Und zwar an Brüdern, die an sich einen guten Weg gehen mit dem Herrn, selbst die noch angreift. Wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Kennen bedeutet auch immer Gemeinschaft haben in der Bibel. Kennen steht für Gemeinschaft mit Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Das kommt zweimal, dieser Satz, Gott ist Liebe, in diesem Kapitel 4. Gott ist Liebe. Das wäre jetzt allein eine ganze Predigt, mindestens eine Predigt, ja, über diese drei Worte, Gott ist Liebe. Ich möchte dazu nur Folgendes sagen. Es heißt nirgends in der Bibel, Gott ist Zorn oder Gott ist Gerechtigkeit. Er ist gerecht, ja, aber es heißt, oder Gott ist Barmherzigkeit, sondern es heißt, Gott ist Liebe. Das heißt, die Liebe ist sein innerstes, eigentlichstes Wesen. Und es bedeutet wiederum, wenn Gott zürnt, geschieht auch das aus Liebe, weil er zurechtbringen will. Strafe kann auch wie in der Erziehung eine zurechtbringende Funktion haben. Deshalb ist auch Gottes Zorn die andere Seite seiner Liebe. Wenn wir Kinder nie bestrafen, dann werden sie haltlos, zügellos und werden in ihr Unglück laufen. Sie haben nie Grenzen kennengelernt. Und wenn Gott nicht zürnen würde, würde der Mensch haltlos, zügellos, würde seine Grenzen nicht kennen, würde in sein Unglück laufen. Also auch wenn Gott zürnt, wenn Gott Gericht schickt, ist es auch Erziehungsmittel seiner Liebe. Gott ist Liebe und die Krönung seiner Liebe war die Sendung seines Sohnes in diese unsere gottlose Welt zur Sühnung unserer Sünden. Und das wird nun im nächsten Vers ganz groß gemacht, wenn es heißt, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Die Krönung der göttlichen Liebe. Jesus Christus kommt auf die Erde als Mensch, um uns Menschen zu erlösen. Und Jesus ist nicht geschaffen, sondern gezeugt vom Vater. Und es wird ausgedrückt mit dem Begriff der eingeborene Sohn. Das kann kein Engel von sich behaupten, kein Mensch, überhaupt kein Lebewesen. Jesus ist der einzige, einzigartige Sohn, Gott von Gott, göttlichen Wesens, wie der Vater, aber doch als zweite Person der Gottheit vom Vater unterschieden. Das können die Gegner der Dreieinigkeit nicht verstehen, dass Gott ein göttliches Wesen in drei Personen ist. Aber es ist die biblische Lehre, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist hat auch göttliches Wesen, ist aber wiederum eine andere Person als der Vater oder der Sohn. Und wenn zum Beispiel ihr einen Sohn habt oder eine Tochter, dann ist es Mensch wie ihr. Wenn Gott einen Sohn hat, ist er Gott wie er und zugleich durch Maria Mensch. Ja, das ist gar nicht so schwer zu verstehen. In Römer 1 wird es erklärt, Jesus ist Gott durch den Heiligen Geist, in Maria gezeugt und dadurch auch Mensch. Ja, beides in einem. Ja, Gott hat also seinen Sohn durch Maria auf diese Erde kommen lassen als den eingeborenen Sohn vom Vater. Durch die Jungfrauengeburt, Zeugung durch den Heiligen Geist. Und das hat er getan, damit wir leben sollen, damit wir ewiges, erfülltes Leben haben. Wenn unser irdisches Kleid, dieser Leib abgelegt ist, dann werden wir einen Herrlichkeitsleib bekommen, so wie Jesus, unverweslich und nicht mehr angefochten von Sünde und ewig beim Vater und beim Sohn im Himmel sein. Auch der Heilige Geist ist dort, was durch die sieben Geister vor dem Thron Gottes in der Offenbarung beschrieben wird. Die siebenfältige Entfaltung des Heiligen Geistes. Es begegnet uns alles wieder in der Offenbarung. Der Vater, der Sohn, das Lamm, ja, und der Geist. Nun weiter, Vers 11. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Das ist die Konsequenz. Gottes Liebe entfacht unsere Liebe, sollte sie entfachen. und wird sie entfachen, wenn wir diese Liebe angenommen haben. Nun kommt ein neuer Gedankenschritt, eine Argumentation und Begründung in Vers 12, wie nämlich die Liebe sichtbar wird. Wenn nämlich Gott Liebe ist, wird Gott sichtbar bei den Menschen, wenn seine Liebe sichtbar wird durch die Tat, die wir vollbringen dürfen. Und das sagt aus der Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Also Gott wird sichtbar in der Welt durch unsere Taten der Liebe, die sein Geist in uns wirkt, indem wir seine Gebote halten und das heißt praktisch Gottes und Nächstenliebe üben. Wir sind in ihm und er in uns und er hat uns Anteil gegeben von seinem Geist. Wir haben nicht die Fülle des Heiligen Geistes, sondern bekommen Anteil. Und das wird im 1. Korinther 12 etwa entfaltet, wie Gott auch die Charismata und Pneumatika, die Gnadengaben und Geistesgaben verteilt über die Glieder der Gemeinde. Das ist Anteil am Geist Gottes. Und so wirkt er in uns Frucht, indem wir, und die erste Frucht, die genannt wird, der erste Teil der Frucht in Galater 5, 21 folgende, ist ja gerade wiederum die Liebe. So schließt sich der Kreis. Die Frucht ist aber zu unterscheiden von den Geistesgaben. Die Frucht des Geistes darf und sollte jeder Christ hervorbringen, während die Geistesgaben individuell verteilt sind, je nachdem, wie der Geist dem einzelnen Glied am Leibe des Christus die Gaben zuteilt. Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland, als Retter der Welt. Hier steht Soter im Griechischen. Und das war auch eine Bezeichnung für den Kaiser, als den göttlichen Retter. Der Kaiser, der Augustus, galt als Retter. Und es war natürlich ein großer Mut, wenn nun die Apostel gesagt haben und die Jünger, Jesus ist der Retter. Er tritt damit an die Stelle des Gottkaisers. Und das war natürlich auch ein Grund, warum Widerstand kam. Wurden die Christen verleumdet, sie erkennen den Kaiser nicht als Gott an. Sie verkünden Jesus als Gott, als Retter. Aber sie konnten nicht anders und wir können nicht anders. Wir sind der Obrigkeit gehorsam, aber nur soweit sie nichts befiehlt, was gegen Gottes Wort und unser Gewissen geht. Römer 13 ist zusammenzusehen mit Apostelgeschichte 5, Vers 29 ist es, glaube ich, wo dann steht, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da, wo massive Widersprüche gegen Gottes Wort von der Obrigkeit beschlossen werden, aber auch nur dort. Ansonsten sind wir treue Staatsbürger. Und selbst eine Diktatur ist noch besser als die Anarchie, wo es gar keine Obrigkeit mehr gibt. Das hat die Geschichte auch schon oft sehr schmerzlich gelehrt. Aber natürlich wünschen wir uns weder das eine noch das andere, sondern eine Staatsform, wo wir auch den Glauben noch frei leben dürfen. Vers 15, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Hier wird deutlich auch das Bekenntnis. Der Apostel Johannes bekennt hier ganz klar Jesus als den Heiland, den Retter, den Heilsbringer, im Unterschied zum Kaiser und den ganzen Götzen des Römischen Reiches. Und in Vers 15 wird nochmal klar gesagt, bekenne dich zu Jesus, denn dann bleibt Gott in dir und du in Gott. Wenn nicht, dann wird der Herr Jesus sich zu dir auch nicht bekennen vor dem himmlischen Vater. Also das Bekenntnis ist ganz wichtig. Jesus selber sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer aber mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen. Ich gebe es frei wieder. Ihr wisst aber, in den Evangelien ist das nachzulesen. Wer also bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und hier wird Jesus nicht mehr nur Menschensohn genannt, wie in den Evangelien, sondern Gottes Sohn. Das ist eine dieser wichtigen Stellen, wo das auch ganz klar ausgesprochen wird. Gottes Sohn. Und die Bezeichnung Menschensohn in Evangelien hat ja zwei Bedeutungen. Sohn von Maria, ja, dadurch Mensch. Aber gleichzeitig Daniel 7, der Weltenrichter, der kommen wird, um diese gottlose Herrschaft des Antichristen zu beenden und das tausendjährige Reich aufzurichten. Und dann auch beim jüngsten Gericht wird er auch mit dem Vater richten. Auf Einzelheiten möchte ich jetzt nicht eingehen, aber jedenfalls dieser Begriff Menschensohn hat eben auch diese messianische Bedeutung des Weltenrichters. Wenn es der Herr Jesus von sich immer wieder gebraucht, gerade auch in den Evangelien, als er auf Erden wandelte, der Menschensohn ist gekommen und so weiter, ja, dann hat das immer diese beiden Beiklinge gehabt, als Mensch und gleichzeitig der kommende Weltenrichter in ihm verkörpert. Und hier nun aber ganz ausdrücklich Gottes Sohn. Vers 16, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Hier ist interessant, dass das Erkennen und Glauben im Zusammenhang steht. Es gibt keinen Glauben ohne Erkennen. Und es gibt kein wirkliches Erkennen ohne rettenden biblischen Glauben. Wer nicht durch den christlichen Glauben die Dinge erkennt, erkennt sie falsch. Deshalb irren sich die Philosophen so vielfältig, weil sie ohne Gottes Wort, ohne Gottes Offenbarung den Weltgrund und die Weltzusammenhänge erforschen und erkennen möchten und dadurch blinde Blindenleiter sind. Klassisches Beispiel, die Vertreter der Evolutionslehre, die aus tausenden Jahren Millionen Jahre machen, ohne wirkliche Beweise. Ja. Nur als ein Beispiel die radiometrischen Messmethoden, die würden nur dann so große Zeiträume geben, wenn die Erdatmosphäre immer gleich war. Aber wenn wir von der Katastrophenlehre ausgehen, etwa mit Sintflut und anderen Katastrophen in der Erdgeschichte, dann sehen wir ja, dass sich etwa der Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre verändert hat, sodass die ganze C14-Methode überhaupt nicht wirklich überzeugend ist, wenn man davon ausgeht, dass der Kohlenstoffgehalt nicht konstant war. Ja? Nur wenn es immer konstant war, wird man große Zeiträume bekommen. Wenn aber die Atmosphäre ganz anders war, zum Beispiel vor der Sintflut mit viel mehr Wasserdampf und es waren auch höhere Lebensalter der Menschen, bis zu 1000 Jahren fast, weil noch nicht so viel Sonnenstrahlung durchdrang, dann kann man erkennen, dass die ganzen Messmethoden versagen müssen, wo sie behaupten, es seien Millionen Jahre. Es ist also immer die Frage, was glaube ich? Glaube ich, so wie es die Bibel sagt, katastrophische Ereignisse und ein kurzes Erd- und Menschheitsalter, oder glaube ich, was irgendwelche Wissenschaftler behaupten, die auch nicht dabei waren, die das rekonstruieren aufgrund irgendwelcher Funde, die aber verschieden deutbar sind, glaube ich denen, dass die Welt Millionen Jahre alt ist, auch die Menschheit. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs, möchte ich jetzt nicht vertiefen. Aber wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Erkennen und Glauben sind eins. Ich glaube und deshalb werde ich erkennen. Und weil ich erkannt habe, glaube ich. Und das ist auch gegen die Gnostiker gerichtet. Gnosis heißt ja erkennen, die eine übersinnliche Erkenntnis behaupten ohne den rettenden Glauben und sich über den einfachen Glauben stellen wollen als die Wissenden und damit der Verführung der Schlange erliegen, die ja sagt, ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Sie nehmen die Bewusstseinserweiterung an, die Erleuchtung, die Gottgleichwerdung und verlieren damit den rettenden Glauben. Sie sind oben schwebende, angeblich Wissende, aber ohne rettendes Fundament. Die Gnosis. Und die gibt es ja heute auch in vielfältiger Form in der Esoterik, im Spiritismus, in der Anthroposophie, Theosophie, Kosmosophie und so weiter. Aber wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ein Kernsatz. Ich habe das auch mal vertont, wurde bei unserer Hochzeit von Adolf und Felicitas Kraul gesungen, diese Vertonung, Gott ist Liebe. Vielleicht fällt es euch irgendwann nochmal ein, ist schon 10 Jahre her, ich weiß. Aber ich habe die Noten noch, kann es euch nochmal geben. Ich singe es jetzt nicht vor. Gott ist Liebe. Wer Liebe hat, der bleibt in Gott und Gott in ihm. So hieß der Refrain. Und das ist diese Stelle, weil mich das auch so bewegt hat. Und das habe ich damals meiner Frau gewidmet und ihr habt es damals gesungen. Das war wunderbar. Ja, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Das heißt, wer vollkommen im Herrn ist, der ja Liebe ist, der braucht keine Angst mehr haben am Tag des Gerichts. Ihm ist die Furcht vor der Hölle, vor dem ewigen Verderben abgenommen. Er darf himmlische Hoffnung haben. Ich hoffe, wir alle dürfen diese Hoffnung haben, die wir heute Abend hier sind. Und das leitet nun auch den weiteren Gedanken ein, die weitere Erkenntnis vielleicht richtiger gesagt, dass nämlich Liebe und Furcht nicht miteinander vereinbar sind. Hören wir, was hier steht. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe, und das ist die göttliche Liebe, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Es ist die Furcht vor dem Gericht insbesondere hier gemeint. Die Furcht, dass ich bestraft werde für meine Sünden. Ja, ich habe Strafe verdient, aber Gott hat diese Strafe auf seinen Sohn gelegt, als das schuldlose Opferlamm am Kreuz auf Golgatha ist, er für die eine und meine Schuld verblutet. Und deshalb muss ich nicht mehr Furcht haben, dass ich von Gott in die Verdammnis gestoßen werde. Diese Furcht ist mir abgenommen. Und wenn ich die Liebe Jesu angenommen habe, in ihm bin und bleibe, muss ich mich nicht fürchten vor dem Tag des Gerichts, dann darf ich eine gesunde biblische Heilsgewissheit haben. Um einmal diesen Schlüsselbegriff, der dann in Kapitel 5 ganz zentral sein wird, schon vorweg zu erwähnen, die Heilsgewissheit. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und dann Vers 19, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Manche Handschriften sagen, lasst uns ihn lieben. Aber es steht hier auch in etlichen Handschriften, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Beide Bedeutungen ergeben einen guten Sinn. Gott hat uns zuerst geliebt, deshalb wollen wir ihn wieder lieben, in Dankbarkeit, dass er uns diese zuvorkommende Liebe und Gnade schenkt in seinem Sohn. Und das befreit uns auch dazu, unsere Nächsten zu lieben. Lasst uns lieben, das heißt, lasst uns die Nächsten, die Feinde sogar lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Hier steht jetzt nicht mehr nur Brüder, sondern die Liebe, die auch über den Kreis der Brüder und Schwestern, über die Gemeinde hinausgeht. Ja, wenn wir seine Liebe in uns haben, können wir sie auch nach außen tragen. Und nun nochmal eine ernste Ermahnung. Wir sind nun tatsächlich doch fast schon am Ende. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Ja, da gibt es doch Menschen, die sagen, ich liebe Gott, ich habe ihn so lieb. Und dann sind sie in der Gemeinde, aber den Bruder kann ich nicht ausstehen, die Schwester da und den, und mit dem habe ich ein Problem und den hasse ich und der mag mich nicht. Liebe Geschwister, wenn sowas ist, dann stimmt irgendwas nicht. Natürlich, jeder Mensch hat seine Ecken und Kanten, auch jeder Christ. Ihr könnt auch ein Lied davon singen, was hier schon alles ein- und ausgegangen ist in eurem Haus, was sich alles christlich nennt, vielleicht auch christlich ist, christlich wohl bemerkt, aber ob die Menschen alle wiedergeboren sind, ob sie überhaupt verstanden haben, was Wiedergeburt bedeutet durch Wasser und Geist, das ist dann oftmals die Frage. Wer wirklich wiedergeboren ist, der wird nicht aufbrausend, wenn er zu Recht kritisiert wird. Gut, wir haben auch nicht immer Geduld und gute Nerven. Es kann auch mal sein, dass wir gerade überfordert sind. Aber wer wiedergeboren ist, wird, wenn er sich daneben benommen hat, auch zu entschuldigen wissen, wird um Vergebung bitten. Dann wird es nicht egal sein, wenn er versagt hat. Man wird dann das Gespräch suchen. Wie oft habe ich schon Menschen anrufen müssen und mich entschuldigen? Ja. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Um Vergebung bitten, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn das jemand kann, ohne dass ihm ein Zacken aus der Krone fällt, wie man so schön sagt. Manche können das allerdings nicht. Und da ist was faul im Staate Dänemark, hätte ich jetzt fast gesagt. Wenn jemand sich nicht entschuldigen kann, wenn jemand nicht um Vergebung bitten kann, dann ist was faul. Und dann ist diese ganze Gerede von Liebe zu Gott eine fromme Schwätzerei, so möchte ich es mal ganz deutlich sagen. Ich bin sowieso ganz vorsichtig mit Superfrommen, die sich so ganz fromm geben können und dann vielleicht ist nichts oder gar nichts oder ganz wenig nur dahinter. Und dann wird über andere geurteilt und die anderen sind alle nichts und ich bin was und diese Haltung, ja, das ist eine große Gefahr, die Gefahr des geistlichen Hochmuts. Eine große Gefahr. Man kann auf jener Seite und auf dieser Seite vom Pferd fallen. Die anderen, die lassen alles so laufen und ganz liberal und tolerant, soll jeder machen, was er will. Hauptsache, er ist mal getauft und so, ja, diese Haltung in den Landeskirchen. aber auch in anderen Kreisen. Und die anderen so ganz überstrengen und dann meint sie, ich habe es jetzt erreicht, aber die anderen, ja, da noch einer Christ ist. Wir müssen auch da aufpassen, dass wir nicht auf dieser oder jener Seite vom Pferd fallen. Der Richtgeist ist auch Sünde. Ich sage das auch zu mir selber. Ich habe von meinem Dienstauftrag, den ich viele Jahre hatte, Sektenbeauftragter, natürlich immer viel beurteilen müssen. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Dieser Aufruf gilt uns durchaus. Aber wir dürfen den einzelnen Menschen nicht verurteilen, der einem Irrtum aufsitzt, sondern sollen auch ihm helfen, für ihn beten, allerdings nicht Gemeinschaft mit ihm haben, solange er im Irrtum verharrt. Müssen wir uns trennen, manchmal auch aus Gemeinden rausgehen oder es müssen sich manchmal auch Trennungen geben, damit die Rechtschaffenen offenbar werden, so heißt es im Korintherbrief. Manchmal müssen Spaltungen sein, leider, wo Irrlehre sonst überhand nehmen würde. Aber doch sollte die Liebe dabei nie vergessen werden, die zurechtbringende Liebe. Auch der Herr hat mit uns viel Geduld. Wir hätten es alle nicht verdient, dass er uns in den Himmel nimmt. Und deshalb wollen wir auch Geduld und Barmherzigkeit miteinander haben. Das, was ganz klare Irrlehre ist, ablehnen. Aber doch beten für den Irrenden, solange es noch möglich ist. Also nochmal dieser Vers, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Ja, da stimmt was nicht. Und das ist, stimmt, im doppelten Sinn stimmt da was nicht. Ist ein Lügner, stimmt auch nicht dann. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Was ist eigentlich leichter, Gott zu lieben oder den Bruder zu lieben, der schwierig ist? Ja, ich denke schon. Weil, ja, Gott tritt uns jetzt nicht so direkt gegenüber, wenn wir jetzt hier stehen, sondern Gott ist Geist, ja, er hört und sieht alles und kennt unser Herz, aber wir können ihn halt lange auf die Seite schieben. Hoffentlich tut es keiner, aber der Bruder, der tritt uns hier auch materiell in den Weg unter Umständen. Nun, letzter Vers, und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Positiver Schluss, aber damit ist das Thema Liebe noch nicht erschöpft, es geht auch im nächsten Kapitel weiter, aber ich mache doch hier einen Punkt. Nochmal mit diesem zusammenfassenden Aufruf. Wer sagt, er liebt Gott und wer das auch tut, der soll auch und kann auch seinen Bruder lieben. Das geht Hand in Hand, können wir nicht trennen. Und das wird konkret im Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du uns mit der Liebe zuvorgekommen bist. Und auch ich bitte dich um Vergebung, wenn ich nicht diesem Gebot der Liebe immer entsprochen habe. Vergib mir, reinige mich, erneuere mich und hilf auch uns. Du weißt, wie es in jedem Herzen aussieht. Schenk doch auch Offenheit, auf Brüder oder Schwestern zuzugehen, wo Feindschaft oder Hass oder Neid ist oder Streit. Schenk, dass Wunden heilen, dass aber auch die andere Seite bereit ist zur Versöhnung. Ja, Herr, schenk uns deine Liebe ins Herz, dass wir auch ein Zeugnis sein können für die Welt, dass wir glaubwürdige Christen sein dürfen. Amen.